HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Ich glaube, die AfD hat viele Knallerthemen auf Lager, wie Euro, EU, Steuersystem, direkte Demokratie.
Das sind Erfolge, auf die wir stolz sein können und die den etablierten Parteien inzwischen das Fürchten lehren. Gott sei Dank.
Ich glaube, wir brauchen kein Vermummungsverbot, sondern ein Verdummungsverbot.
Wenn wir unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine Heimat mehr.
In unserem gesamten Leitantrag sagen wir kein Wort über Musik, so als gäbe es sie gar nicht in unserer Kultur.
Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp.
Die AfD hat sich im Parteiensystem etabliert. Sie gehört zum politischen Alltag. Es ist ihr gelungen, bis weit in die Mitte Wähler anzusprechen und zu mobilisieren. Mittlerweile sitzt sie in 10 von 16 deutschen Landesparlamenten und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sie im kommenden Jahr in den Bundestag einziehen. Man mag sich verwundert die Augen reiben, wenn sie die Gefahren eines Bürgerkriegs heraufbeschwört, den schleichenden Genozid der deutschen Bevölkerung insinuiert und daran arbeiten will, dass der Begriff völkisch wieder positiv besetzt wird. Ihre Vorsitzende Frauke Petry forderte sogar, die Grenzen notfalls mit der Schusswaffe zu verteidigen. Ist die Partei deshalb verfassungsfeindlich? Sie ist sicherlich keine Eintagsfliege, kein vorübergehendes Phänomen, sondern mehr als nur eine Protestpartei, die von allen anderen Parteien Wähler abzieht. Nur leider haben die anderen Parteien keine Antworten auf die populistischen Parolen der AfD. Fakten würden sicherlich schon mal helfen. Aber reichen die? Standpunkt gesucht. Vom Umgang mit der AfD haben wir heute den Tag in HR2 Kultur getitelt. Und unser Blick richtet sich zunächst auf Sachsen-Anhalt. Dort ist es der AfD gelungen, nach einer Landtagswahl ihr bislang bestes Ergebnis einzufahren. Mit 23% der Stimmen wurde sie nach der CDU zweitstärkste Partei im Magdeburger Landtag. Seit einem halben Jahr sitzen nun 25 Abgeordnete rechts von der CDU auf der Regierungsbank. Ihr Spitzenkandidat ist André Poggenburg, der einen bemerkenswerten Satz nach dem Sieg am Wahlabend von sich gab, nämlich »Wir sind die neue Volkspartei«. Und damit wollte er wohl nichts anderes sagen, als dass CDU und SPD die Bezeichnung Volkspartei verloren haben. Aus, vorbei. Was machen nun diese 25 Abgeordneten im Parlament von Sachsen-Anhalt, die angetreten waren, um die sogenannten etablierten Parteien vor sich herzutreiben? Sie tun genau das. Uli Wittstock berichtet.
Sitzungspause im Magdeburger Landtag. Die Kantine ist gut besucht. Hier wird im Kreis der Fraktionskollegen gespeist. Mittendrin drei Tische, an denen die AfD Platz genommen hat. 23 Männer, 2 Frauen. Die Herren bevorzugen dunkle Anzüge. Vor allem die Jüngeren wirken etwas unsicher in der Kleidung. Dennoch, man sei nach einem halben Jahr im Landtag angekommen, so AfD-Fraktionsvorsitzender André Poggenburg.
Wir sagen ja, wir möchten die etablierte etwas verstaubte Politik und in den Parlamentarismus hier ein ganz klein wenig ändern, ein wenig anstoßen. Und natürlich ist das auch unsere Aufgabe als Oppositionsführer, hier ein bisschen Schwung reinzubringen.
Oppositionsführer, das ist der Anspruch von André Poggenburg. Die AfD-Fraktion nimmt diesen Anspruch auf ihre Weise wahr. Vollständige Anwesenheit bei jeder Sitzung. Allein das hatte schon Folgen für die Parlamentskultur, räumt Rüdiger Erben von der SPD ein.
Das ist ja auch mein Part als parlamentarischer Geschäftsführer, dass ich auch dafür zu sorgen habe, dass bei der Abstimmung die Leute im Saal sind. Denn die AfD hofft natürlich auf solche Situationen, um uns da mal einen zu verpassen.
Auch sonst nutzt die AfD den Landtag als Bühne. Es sind inszenierte Auftritte, die sich deutlich von dem bislang eher nüchternen Parlamentsstil unterscheiden. Noch einmal Rüdiger Erben.
Man marschiert quasi gemeinsam ein, man klatscht im Stehen und das auch noch rhythmisch. Man geht her und verlässt demonstrativ gemeinsam den Saal, um die leeren Stühle dort ins Bild zu rücken. Das ist ja eher die Showbühne, die hier stattfindet.
Inszenierungen, die möglicherweise auch inhaltliche Schwächen überdecken sollen. Zwar liefert die AfD regelmäßig scharfe Reaktionen auf die Pläne der schwarz-rot-grünen Landesregierung. Mit eigenen politischen Ideen ist die AfD bislang jedoch eher selten aufgefallen. Siegfried Borgwardt, Fraktionschef der CDU.
So allzu viele Anträge habe ich von Ihnen noch nie gesehen. Sie haben meistens welche aus anderen Bundesländern genommen oder sind teilweise unseren oder denen der Linken beigesprungen. Wenn Sie das mal sehen, im Plenum gibt es ja im Wesentlichen 3-4 Leute, die reden, von 25.
Die allerdings sorgen mit ihren Auftritten für ziemliches Aufsehen. AfD-Chef Poggenburg beruft sich oft auf den sogenannten normalen Bürger, wenn er die Landesregierung kritisiert. Die Argumentation folge dabei immer demselben Muster, so die Beobachtung der Grünen-Fraktionschefin Conny Lüdemann.
Das ist das Ausspielen von Minderheiten gegen Mehrheiten. Sie suggeriert bei jedem Antrag, das sind immer wechselweise Flüchtlinge, sexuelle Minderheiten, Frauen, mal sehen, was sie noch sich da raussuchen, dass diejenigen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft etwas wegnehmen würden, dass sie Gelder beanspruchen würden in Millionenhöhe und deswegen das Leben in Deutschland und insbesondere in Sachsen-Anhalt so schlecht wäre. Und die AfD ist jetzt die Verteidigerin der Mehrheit.
Allein mit Zahlen und Argumenten könne man der AfD nicht Paroli bieten. Und das stellt für alle übrigen Parteien ein Problem dar. Die Debatten sind nun polemischer geworden, aber zugleich inhaltlich verflacht. Das zumindest ist die Beobachtung von Sven Knöchel, Fraktionschef der Linken im Magdeburger Landtag.
Die Punkte, die Sie einbringen, sind selten von Relevanz. Aber man versucht ihnen natürlich durch viel Geschrei Relevanz zu verleihen. Und vielleicht müssen wir da ein bisschen mehr auf die Relevanz und weniger auf das Geschrei achten.
Knapp 260.000 Sachsen-Anhalter haben die AfD gewählt. Und nach einem halben Jahr Parlamentszeit hat es nicht den Anschein, als ob eine Mehrheit dieser Bürger ihre Entscheidung inzwischen bereut. Dass die AfD sich ähnlich schnell aus den Parlamenten verabschiedet wie einst die Schill-Partei oder vor kurzem die Piraten, daran glaubt derzeit in Magdeburg niemand.
Störfeuer statt Sacharbeit, es ist mitunter mühsam, wenn man nicht nur schimpfen, sondern auch gestalten soll. Und das macht auch den Umgang mit der AfD für uns Journalisten nicht gerade einfach. Für einen selbstbewussten Umgang plädiert deshalb Anne Hänig, 28 Jahre jung, Journalistin und Korrespondentin im Dresdner Büro der Zeit, die den Aufstieg der AfD und die Wut vieler Menschen aus der Nahdistanz miterlebt und analysiert hat. Guten Abend, Frau Hänig.
Abend.
Oh, ich höre Sie sehr schlecht. Jetzt versuchen wir trotz alledem das Gespräch mal zu führen. Ihre Thesen zu einem anderen Umgang mit der AfD haben Sie Ihrer Redaktion vorgestellt und in der Zeit veröffentlicht. Jetzt ist sie uns abhanden gekommen. Da würde ich vorschlagen, dass wir einfach nochmal versuchen, sie zu erreichen und machen mit einem ganz anderen Beitrag weiter, nämlich bevor wir nach weiteren Standpunkten suchen und uns die Frage stellen, wie gehen wir mit der AfD am besten um, ziehen wir uns für einen Moment zurück auf die Insel Saint-Guinière, träumen uns in die Situation des Leuchtturmwärters von Alphonse Daudet hinein und stellen fest, dass der Leuchtturm Orientierung im Brausen des Meeres bietet.
Heute Nacht habe ich nicht schlafen können. Der Mistral war grimmiger Laune und das Dröhnen seiner mächtigen Stimme hat mich bis zum Morgen wachgehalten. Die ganze Mühle krachte. Schwerfällig schwenkte sie ihre verstümmelten Flügel hin und her, die im Sturm stöhnten wie das Segelwerk eines Schiffes. Ziegelsteine flogen von dem zerborstenen Dach. Fern im Dunkel rasten und brausten die eng gedrängt den Hügel überwachsenen Kiefern. Man hätte sich auf hoher See glauben können. Das hat mir meine schönen schlaflosen Nächte von vor 3 Jahren wieder ganz nahe gebracht, als ich im Leuchtturm auf den Saint-Guinère-Inseln wohnte, unten an der korsischen Küste am Eingang des Golfs von Ajaccio. Denkt euch eine Insel aus rötlichem Gestein und von unwirtlichem Ansehen. Der Leuchtturm auf der einen Landzunge, auf der anderen ein alter genueser Wachturm, in dem zu meiner Zeit ein Adler hauste. Unten am Strand ein verfallenes Aussätzigenhospital, in das von allen Seiten Gras und Kräuter dringen. Dann Schluchten, undurchdringlicher Buschwald, große Felsblöcke, ein paar wilde Ziegen und kleine korsische Pferdchen, die mit im Wind flatternden Mähnen herumtollen. Und oben, ganz hoch oben, endlich in einer taumelnden Wolke von Seevögeln, das Leuchtturmhaus mit seiner Plattform aus weißem Mauerwerk, auf der die Wärter auf und nieder wandern. Das ist die Saint-Guinère-Insel, wie ich sie heute Nacht wieder gesehen habe, als ich draußen die Kiefern ächzen hörte. Auf dieser Zauberinsel habe ich mich zuweilen vergraben, bevor ich eine Mühle hatte und wenn ich der freien Luft und Einsamkeit bedurfte.
So, jetzt kann es weitergehen. Jetzt haben wir genug Energie getankt, um einen langen Atem für die AfD zu haben. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Für einen selbstbewussten Umgang plädiert Anne Hänig, 28 Jahre jung, Journalistin und Korrespondentin im Dresdner Büro der Zeit, die den Aufstieg der AfD und die Wut vieler Menschen aus der Nahdistanz miterlebt und analysiert hat. Guten Abend, Frau Hänig.
Guten Abend.
Ihre Thesen zu einem anderen Umgang mit der AfD haben Sie Ihrer Redaktion vorgestellt und in der Zeit veröffentlicht. Sie haben an sich und bei Ihren journalistischen Kollegen, ich sag mal, Sprachfindungsschwierigkeiten festgestellt, wenn es um die AfD ging und geht. Was ist Ihnen an der Sprache, am Vokabular aufgefallen?
Viele Journalisten haben das Bedürfnis, immer dazu zu sagen, was sie von der AfD halten. Ich glaube, das passiert nicht immer mit Berechnung und es passiert auch unbewusst, aber es passiert. Es ist zum Beispiel ständig von der rechtspopulistischen AfD die Rede. Ich habe mal nachgeschaut, am Wochenende, am Sonntag, fand ich das in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und vergleichbare Zitate finden Sie wahrscheinlich auch in vielen anderen Medien. Im Stern war auch von den demokratischen Parteien die Rede, die im Kampf gegen die AfD zusammenstehen müssten. Das suggerierte, dass die AfD nicht dazugehört zu diesen demokratischen Parteien. Und Sie dürfen mich hier nicht falsch verstehen, darüber kann und muss auch diskutieren, wie demokratisch oder nicht demokratisch die AfD ist. Aber immer und bei jeder Gelegenheit dazu zu sagen, wie man diese Partei so ganz grundsätzlich einordnet, das halte ich für falsch. Mhm. Wir können dem Leser, dem Hörer, dem Zuschauer schon mehr vertrauen. Ich glaube, er hat, nachdem diese Partei 2 Jahre lang von vielen beobachtet worden ist, schon den Eindruck bekommen von der AfD.
Die Einordnung überlassen wir lieber den anderen. Wir versuchen weiter mit Ihnen zu reden. Es ist nicht ganz einfach, weil die Leitung denkbar schlecht ist. Sie empfehlen uns Journalisten aber auch, nicht bei jeder so dummen Parole der AfD über das Stöckchen zu springen. Gibt es da für Sie Grenzen des Erträglichen?
Ja, selbstverständlich. Und die AfD hat diese Grenzen schon ganz oft übersprungen. Ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Das Boateng-Zitat von Alexander Gauland zum Beispiel fand ich unsäglich. Oder die Debatte darüber, ob auf Flüchtlinge nun geschossen werden soll oder nicht, die war völlig unangebracht. Aber wir haben der AfD viel zu oft erlaubt, permanent im Zentrum der medialen Debatte zu stehen. Und wir müssen uns mit ihr auseinandersetzen. Wir müssen uns auch mit ihren Themen auseinandersetzen. Aber wir dürfen uns von ihr nicht die Agenda bestimmen lassen. Zumal die AfD genau damit kalkuliert. Das hat Frauke Petry auch schon zugegeben und viele andere auch. Sie setzen gelegentliche Provokationen, um permanent im Gespräch zu bleiben.
Und was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, wir dürfen uns von Ihnen nicht die Agenda bestimmen lassen?
Ich finde es unangemessen, über ein provokantes AfD-Zitat 2 Tage lang in allen großen Medien zu diskutieren. Man muss sich damit auseinandersetzen, aber man muss nicht zum 10. Mal sagen, dass das unangemessen war.
Ja. Bitte, dann nehmen wir noch etwas anderes uns vor. Vizekanzler Sigmar Gabriel hat Mitglieder der AfD scharf kritisiert. Ihre Aussagen erinnerten ihn an die seines Vaters, der bis zu seinem letzten Atemzug ein Nazi gewesen sei. Das kam ganz schlecht an. Sie sagen auch, Frau Hänig, wer die Partei mit Nazis gleichsetze, der mache es sich zu leicht. Warum denn das?
Weil es Unterschiede gibt. Es gibt Unterschiede zwischen der Mehrzahl der AfD-Wähler und Rechtsextremen. Überlegen Sie mal, in Sachsen-Anhalt haben 24% AfD gewählt. Wenn jeder Vierte in Sachsen-Anhalt ein Nazi wäre, dann wäre das wirklich schlimm und ich hoffe, das ist nicht so. In Mecklenburg-Vorpommern wäre es jeder Fünfte nach dem Wahlergebnis, in Baden-Württemberg immerhin 15% der Bevölkerung. Ich finde, wir müssen jedes Mal konkret nachweisen, wo die AfD Grenzen überschreitet, wo sie sich womöglich alter Nazisprache bedient, wo sie vielleicht auch geschichtsvergessen ist. Mhm. Aber es reicht nicht zu sagen, die klingen ja wie Nazis, so ganz grundsätzlich und wir brauchen auch gar nicht länger zuzuhören, das sind ja ohnehin alles Rechtsextreme.
Das werden wir in dieser Sendung versuchen. Eine Frage noch, sind Fakten und das Benennen von falschen Wahrheiten hilfreich?
Ja, unbedingt, denn die AfD macht mit einem Thema Wahlkampf, das wissen Sie, das ist das AfD, das Asylthema. Und gerade bei diesem Thema wird mit manchmal auch vermeintlichen Fakten Stimmung gemacht. Und hier kommt es darauf an, genau zu hinterfragen, stimmt das, was uns da als Fakt präsentiert wird, oder stimmt das nicht? Wie groß ist die Zahl der Flüchtlinge? Wissen wir das? Wenn ja, wenn nein, warum wissen wir das nicht? Stimmt es, dass Geflüchtete die Sozialkassen entlasten oder nicht? Das sind Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich finde, umso lauter Politiker krakeelen, umso nüchterner sollten wir Journalisten werden. Fakten benennen und möglichst gelassen dabei bleiben.
Aber ist es nicht schon im Grunde ein Problem, wenn Sie, wie getan, ein Thesenpapier veröffentlichen, das sich mit der Frage befasst, wie wir mit denen von der AfD umgehen sollen?
Da haben Sie mich ertappt. Ja, das stimmt natürlich. Schon die Unterscheidung zwischen uns und den AfD-Wählern ist ein Problem, weil erstens natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass Journalisten zu AfD-Wählern gehören. Das wird selbstverständlich auch so sein. Und Sie haben da ganz recht. Im Grunde ist auch diese Unterscheidung zwischen uns und denen ein Unsinn und muss überwunden werden.
Also jetzt könnte ich sagen, wie wichtig, oder ich könnte Sie fragen, wie wichtig es eigentlich ist, denen mal unsere Arbeit zu zeigen. Also ich bemühe mich mal, das anders zu formulieren. Wie wichtig ist das eigentlich, unsere Arbeit transparent zu machen, nicht nur gegenüber AfD-Mitgliedern?
Also ich bekomme in Sachsen ständig eine Frage gestellt. Das passiert meinem Kollegen Martin Machowitz auch. Wir haben zusammen dieses Thesenpapier, von dem Sie gesprochen haben, geschrieben. Diese Frage lautet, dürfen Sie wirklich schreiben, was Sie wollen? Und als ich das erste Mal hörte, da war ich fassungslos und habe gedacht, ne, selbstverständlich. Also mir hat noch nie jemand vorgeschrieben, was ich schreiben soll. Und mir hat auch noch nie jemand aus politischen Gründen verboten, etwas zu schreiben. Aber offensichtlich wissen das viele Menschen nicht. Und dann sollten wir es ihnen zeigen. Der MDR hat mal Lügenpresserufer zu sich in die Redaktion eingeladen. Die durften dann beim Schnitt dabei sein, bei der Konferenz. Die kam direkt von der Pegida-Demo und am Ende klang sie viel versöhnlicher. Die Zeit macht es auch. Die Zeit hat ein Element eingeführt, das heißt hinter der Geschichte. Da wird erklärt, wie es zu einer Recherche kam, mit wie vielen Personen die Redakteure gesprochen haben. Und ich glaube, dass das vielen Lesern hilft, zu begreifen, wie Journalisten arbeiten. Und dann sollten wir das auch tun.
Ihr Thesenpapier hat auch in der Redaktion selbst zu lebhaften Diskussionen geführt, in der Zeitredaktion. Mögen Sie uns die Diskussion in zwei Sätzen zusammenfassen?
Ja, es gab zum Beispiel die Gegenfrage von einzelnen Kollegen, ob die AfD wirklich schon eine Partei wie jede andere ist, beziehungsweise so behandelt werden sollte, ob die AfD nicht doch eigentlich versucht, Tabus, die zu Recht gegolten haben, in Frage zu stellen. Und auch ich muss zugeben, es ist ein ewiges Ringen mit dieser Partei. Sie macht es uns Journalisten furchtbar schwierig, weil sie uns manchmal selbst als Lügenpresse bezeichnet oder Lückenpresse. Aber das nützt alles nichts. Ich glaube, wir brauchen mehr Gelassenheit.
Anne Hennig, Korrespondentin im Dresdner Büro der Zeit, haben Sie herzlichen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Im Landtag in Sachsen-Anhalt fällt die AfD durch Querelen auf. Besonders spektakulär eskalierte der innerparteiliche Zwist aber in Baden-Württemberg. Dort spaltete sich die AfD Anfang Juli in zwei Fraktionen auf, 3 Monate nach dem Einzug ins Parlament, den sie mit 15,1% aus dem Stand erreicht hatte. Fraktionschef Jörg Meuthen hatte nämlich versucht, den Parteiausschluss Wolfgang Gedeons zu erzwingen, vergeblich. Gedeon war durch antisemitische Schriften aufgefallen und verließ die Partei. Jetzt ist aber alles wieder gut. Wirklich? Markus Pfalzgraf hat die AfD in Stuttgart für uns besucht.
Die AfD saß erst wenige Wochen im Landtag von Baden-Württemberg. Da begann sie schon, sich zu zerlegen.
Wir haben eine neue Fraktion gegründet, Alternative für Baden-Württemberg.
Jörg Meuthen, Partei- und Fraktionschef, verließ mit mehr als der Hälfte der Abgeordneten die eigene Fraktion. Grund waren antisemitische Thesen des Abgeordneten Wolfgang Gedeon. Seitdem gibt es 2 Fraktionen. Sie wollen zwar jetzt nach einem langen Annäherungsprozess wieder zusammengehen, aber das hält die AfD nicht davon ab, ihre Aufteilung zu nutzen. Denn man braucht 2 Fraktionen, um einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke warnte schon früh davor.
2 AfD-Fraktionen, die Obstruktionspolitik betreiben, könnten beispielsweise dadurch, dass sie immer mehr Untersuchungsausschüsse einsetzen, die Parlamentsarbeit lahmlegen.
Durch solche Warnungen wurden die beiden Landtagsfraktionen erst auf die Idee gebracht, hört man aus der AfD hinter vorgehaltener Hand. Und so kam es dann auch. Erst beantragten die beiden AfD-Fraktionen einen Untersuchungsausschuss zum Thema Linksextremismus, dann eine Enquete-Kommission zum Islamismus. Den Ausschuss zum Linksextremismus begründete die AfD-Abgeordnete Christina Baum im Landtag so.
Wir lassen uns von niemandem etwas über Missbrauch erzählen, der seine Position benutzt, um seine außerparlamentarischen Schlägertrupps zu schützen oder zu legitimieren.
Baum unterstellte den anderen Parteien, mit Linksextremisten etwa bei Demonstrationen gemeinsame Sache zu machen, selbst FDP und CDU. Für die Grünen der durchsichtige Versuch, um vom Rechtsextremismus-Problem der AfD selbst abzulenken. Auch für die CDU-Politikerin Nicole Razavi war das maßvoll.
Dieses Parlament muss sich nicht jedes ihrer Manöver gefallen und bieten lassen. Wenn es die politische Kultur verlangt, werden wir ihrem Treiben Grenzen setzen.
Das tat der Landtag dann auch. Und zwar mit einer Klarstellung, dass man für einen Untersuchungsausschuss die Zustimmung zweier Fraktionen unterschiedlicher Parteien braucht. Der jüngste Aufreger aus dem Parlament wurde von vielen als mustergültig gesehen. Der offenbar gut vorbereitete FDP-Abgeordnete Tim Kern pariert eine Frage des AfD-Vertreters Heinrich Fichtner.
Sie sprachen von Rechtsradikalen. Ich möchte Sie darum bitten, das näher zu spezifizieren, wen Sie denn damit genau meinen.
Ich kann Ihnen die Beispiele hier nennen. Markus Frohnmeier, den kennen Sie. Zitat: Unsere Generation wird am meisten darunter leiden, dass Merkel dieses Land gerade mit dem Lumpenproletariat Afrikas und des Orients überschwemmt. Wie viele Beweise brauchen Sie eigentlich noch, dass Sie eine rechtsradikale Partei sind?
Ein Video von dem Schlagabtausch, zuerst vom SWR veröffentlicht, wurde auch von der Zeitung Die Welt aufgegriffen und auf ihrer Facebook-Seite innerhalb weniger Tage eine 500.000 Mal angesehen. Die Huffington Post verlinkte es unter der Titelzeile »Dumme Frage, klare Antwort«.
Die Animositäten zwischen den beiden Lagern, die sich im Streit um den antisemitisch fabulierenden Parteikollegen Gedeon getrennt hatten, spielen offenbar keine Rolle mehr. Man hat jetzt ein anderes großes gemeinsames Thema, das ist der Linksextremismus. Professor Joachim Knape, Professor für Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen, guten Abend.
Guten Abend.
Wir hatten vor einem Jahr schon einmal die Rhetorik der Rechten analysiert, gemeinsam, und weil Sprache ein dynamischer Prozess ist, müssen wir da wieder ran. Nehmen wir uns die Parteivorsitzende Frauke Petry vor. Die machte unter anderem die Bemerkung im Interview mit der Welt am Sonntag, die Grundgesetzwidrigkeit des Islam sei eine Tatsache. Das ist erstmal eine Behauptung, die als Tatsache dargelegt wird. Wie sehr macht die Pauschalität der Behauptung jegliche Analyse von Details unmöglich?
Das ist die berühmte Vereinfachungsstrategie, von der ja schon mehrfach die Rede war. Ich meine, die alte Lucke AfD hatte monothematisch Euro rauf, Euro runter. Das hat sich irgendwie erledigt. Jetzt haben wir ja eine neue AfD, die Petri-AfD, die sich jetzt mit Begriffen wie Wutbürger oder Abenteurertruppe zusammenfassen ließe. Die machen auch monothematisch ein Thema stark, was ihnen die Geschichte in die Hand gespielt hat, nämlich die Flüchtlingskrise, wie ich es nennen würde. Und daran knüpfen sich jetzt viele Vereinfachungsstrategien, viele Pauschalisierungsstrategien, die natürlich handsam und einprägsam dieses neokonservative, um nicht zu sagen deutschnationale Programm der Vorkriegszeit wieder einführen sollen in Deutschland.
Also das ist die Kategorie allumfassende Behauptung, die Sie gerade subsumiert haben. Darunter fällt ja eben auch der Satz des Parteivorsitzenden Jörg Meuthen, der uns genug Stoff für eine Sendung lieferte und der da heißt, seine Partei wolle weg vom links-rot-grün verseuchten und versifften 68er-Deutschland. Da wird der politische Gegner doch zum Feind und der muss ausgerottet werden, oder verstehe ich da was falsch?
Naja, das ist die Methode. Also die haben ja ein Problem. Deutschland ist das reichste Land in Europa, in innerer Frieden herrscht, höchste Grad an demokratischer Partizipation in der Geschichte Deutschlands, Rechtsstaat. Was macht man da, wenn man jetzt irgendwie doch ins Geschäft kommen will, wenn man so eine Abenteurertruppe ist? Also muss man ein Feindbild konstruieren, um sich selbst als Retter, Erlöser oder Aufräumer eben, das sind ja diese Stereotype, die man dann in die Welt setzt, darstellen zu können. Und da muss man dann Deutschland eben negativ als ein Land in der Hand von Übeltätern, am besten mit Verschwörungstheorien, Lügen, Presse aller Orten. Der Bürger wird hintergangen, er wird ausgenommen. ins Elend gejagt. Solche Dinge muss man ja aufbauen, um die Tatsachen, von denen ich vorhin gesprochen habe, irgendwie zu konterkarieren und eigentlich eine Art Angstpropaganda aufzubauen.
Und in dieses Bild oder ein ähnliches Bild wirft Frau Köpetri auch an die Wand, wenn sie fordert, die Grenzen notfalls mit der Schusswaffe zu verteidigen. Sie beschwört eben diese aufkommende Gefahr, die dieses Land so sehr bedroht, dass sie erledigt werden muss, notfalls eben mit der Waffe. Das ist eine Nummer größer, oder?
Naja, also das rüttelt eigentlich an den Grundfesten unseres demokratischen Verständnisses und auch unseres humanistischen Weltbildes. Aber darum geht's ja. Das will man ja weghaben.
So einfach. Das will man weghaben.
Das will man weghaben, um, wie ich gesagt habe, mit diesem Gespenst des Völkischen und des Nationalen hausieren gehen zu können. Alle anderen Dinge, also die demokratischen Werte, Humanität, Menschenrechte, all die Dinge, die man ja ins Feld führen kann, um mit der Flüchtlingskrise auch etwas weiträumiger umzugehen, die stören da ja. Also wird man dann auch immer auf irgendwelche technokratischen Maßnahmen hinweisen, die angeblich die Lösung des Problems sind, bis hin zum Waffengebrauch. Und da wird ja auch eine Hemmschwelle abgebaut. Das ist ja ganz klar, dass die Menschen darüber nachdenken sollen, wie man eigentlich mit der Gewaltfrage jetzt in so einer Krise umgeht. Und das soll ja dann wieder auf weitere rabiate Methoden hinführen, im Grunde genommen.
Und auch darüber nachdenken müsste man, welche Gegenstrategien es eigentlich gibt und welche seitens der Politiker wirksam sein könnten. Hätten Sie da einen Tipp?
Naja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also Sie treten ja nicht einfach jetzt als Neonazis in diesem Sinne auf, sondern Sie fragmentieren so Nazi-Konzeptelemente mit einzelnen Begriffen, völkisch. Die blonden Frauen werden ins Spiel gebracht, dann soll natürlich das alte arische Konzept, blond-arisch. Sie reden von 1000 Jahren deutscher Geschichte, Sie denken natürlich ans tausendjährige Reich. Also Sie reden vom Volk, meinen völkisch. Sie wollen ja durch die Hintertür gewissermaßen so bestimmte Teilkonzepte der Nazis wieder hoffähig machen. Und das ist ein ideologisches Programm. Und ich würde mal sagen, wir kommen nicht mit Detail- und Faktencheck-Abgleichen da weiter, sondern eigentlich müsste es ein neues, großes Bündnis der Demokraten in Deutschland geben. Und da haben die Kirchen ja angefangen, die eine Wertedebatte losgetreten haben, und zwar völlig zu Recht, wo es um Grundsätze geht. Und die Aufklärer und die Demokraten sollten sich auch zusammentun. Und das sollte überparteilich sein. Und nur wenn man da eine leidenschaftliche Gegendebatte über unsere Grundsätze führt und auch fragt, warum geht's uns so gut? Was hat uns den Frieden gebracht? Warum leben wir so gut zusammen? Und warum können wir auch so eine Krise wie die Flüchtlingskrise meistern? Wenn wir das nicht gemeinsam leidenschaftlich betreiben, sehe ich schwarz. Denn also Technokratenargumente, kriegen wir das nun hin, schaffen wir das und welche Zahlen müssen jetzt da wieder gespielt werden und wie viel Geld brauchen wir an der Stelle? Das ist so Detailhuberei, als ob die Demokraten nicht ein Wertemodell haben, was man diesen Abenteurern entgegenstellen könnte. Aber das würde bedeuten, dass man sich zusammentut und wirklich gemeinsam ein Bündnis gegen diesen Schwachsinn gründet und auch deutlich macht, warum es sich lohnt, für Liberalität einzutreten, warum es sich lohnt, für Emanzipation einzutreten, Professor, und warum es sich lohnt, für Demokratie einzutreten.
Professor Joachim Knape, Professor für Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen, herzlichen Dank für diese Analyse. Wir ziehen uns da nochmal auf den Leuchtturm zurück, auf den Beobachtungsposten, der zur Gefahr werden kann, wenn die ihn umgebende Welt plötzlich gleichgültig wird. Hier ein Ausschnitt aus Henrik Schenkiewicz.
Nach der Messe kehrte er sogleich wieder auf die Insel zurück und war glücklich, heimzukommen, denn noch traute er dem Festland nicht. Sonntags war es auch, da er halblaut vor sich hin murmelnd die spanische Zeitung, die er in der Stadt zu kaufen pflegte, oder den New Yorker Herald, den er sich bei Falconbridge borgte, las und darin eifrig nach Neuigkeiten aus Europa suchte. Das arme alte Herz. Auf dem Wachturm und auf der anderen Halbkugel der Erde schlug es noch immer für das Vaterland. Manchmal, wenn das Boot, das ihm täglich Nahrung und Wasser brachte, an der Insel anlegte, stieg er vom Turm herab, um mit dem Hafenwächter Johns ein Schwätzchen zu halten. Doch nach einiger Zeit wurde er, so schien es, völlig menschenscheu. Er kam nicht mehr in die Stadt, las keine Zeitungen mehr und stieg auch nicht mehr zur politischen Debatte mit Johns herab. Wochen vergingen, ohne dass er von jemandem gesehen wurde oder selber jemanden zu Gesicht bekam. Das einzige Anzeichen, dass der Alte noch lebte, war das Verschwinden der am Ufer hingestellten Lebensmittel und das Feuer im Leuchtturm, das jeden Abend mit derselben Regelmäßigkeit angezündet wurde, mit der die Sonne in jener Gegend morgens aus dem Meer steigt. Offensichtlich war dem Alten die ihn umgebende Welt gleichgültig geworden. Der Grund dafür war nicht das Heimweh, vielmehr die Tatsache, dass sogar dieses von Resignation erfasst worden war. Die Insel war nunmehr für den Alten der Anfang und das Ende der Welt. Bereits hatte er sich an den Gedanken gewöhnt, den Turm bis ans Ende seiner Tage nicht mehr zu verlassen. Er hatte vergessen, dass es noch etwas anderes gab.
Und von der Insel des Leuchtturmwärters kehren wir zurück in die Niederungen des realen Lebens. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, ein Tag, in dem es um die Frage geht, wie gehen wir mit der AfD um? Nicht ganz einfach. Fakten sollen helfen, manchmal, haben wir heute in der Sendung gehört. Also blicken wir mal mit klarem Blick in das Grundsatzprogramm der AfD, das von Kritikern als völkisch bezeichnet wird, als fremdenfeindlich, als Resümee eines Menschenbildes von vorgestern, als Ausdruck einer diffusen Bedrohung des Volkes. Was ist daran? Fakten von Alexander Göbel.
Deutschlands Identität ist bedroht, von außen und von innen. Diese These zieht sich durch das gesamte, fast 100 Seiten starke Programm der AfD. Abwehrbereit zeigt sich die Partei schon in der Präambel.
Wir sind offen gegenüber der Welt, wollen aber Deutsche sein und bleiben. Wir wollen die Würde des Menschen, die Familie mit Kindern, unsere abendländische christliche Kultur, unsere Sprache und Tradition in einem friedlichen, demokratischen und souveränen Nationalstaat des deutschen Volkes dauerhaft erhalten.
In Europa habe Deutschland seine Souveränität längst an eine EU-Krake verloren. Deswegen sagt die AfD Ja zur Stärkung der Nationen, Nein zur EU als Bundesstaat oder zu anderen Modellen. Überhaupt solle Deutschland die Möglichkeit haben, aus der EU auszutreten, aus dem Euro sowieso. Was die Bedrohungen im Inneren betrifft, will die AfD
einen sicherheitspolitischen Befreiungsschlag.
Dazu gehört auch, dass das Waffenrecht in Deutschland nicht verschärft werden soll. Eine Demokratie müsse ertragen, dass Bürger sich selbst schützen wollen. Bedroht sieht die AfD auch und besonders die Familie, die sogenannte Keimzelle der Gesellschaft.
Die Alternative für Deutschland bekennt sich zur traditionellen Familie als Leitbild. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. In der Familie sorgen Mutter und Vater in dauerhafter gemeinsamer Verantwortung für ihre Kinder.
Geschwächt sieht die AfD das Bildungssystem in Deutschland. Durch einen Mangel an Leistungsbereitschaft und Disziplin, aber auch durch eine, so wörtlich, ideologisch motivierte Inklusion von Behinderten um jeden Preis. Die gelte es zu beenden.
Die AfD setzt sich deshalb für den Erhalt der Förder- und Sonderschulen ein. Die Eltern sollen auch weiterhin das Recht haben, ihre Kinder in diese Einrichtungen zu schicken.
Mehr Kinder als Masseneinwanderung fordern die Parteistrategen, gleichzeitig strengere Regeln für Abtreibungen.
Die Alternative für Deutschland setzt sich für eine Willkommenskultur für Neu- und Ungeborene ein.
Kritiker wenden ein, das seien Zugeständnisse an das rechte politische Spektrum, denn das sehe die Lebensschutzfrage immer in einem nationalistischen Kontext. Natürlich mit der Frage, bleibt unser Volk erhalten? Die Antwort im AfD-Parteiprogramm klingt so.
Den demografischen Fehlentwicklungen in Deutschland muss entgegengewirkt werden. Die volkswirtschaftlich nicht tragfähige und konfliktträchtige Masseneinwanderung ist dafür kein geeignetes Mittel. Vielmehr muss mittels einer aktivierenden Familienpolitik eine höhere Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung als mittel- und langfristig einzig tragfähige Lösung erreicht werden.
Dass der Islam für die AfD nicht zu Deutschland gehört und die Partei ausdrücklich ein Verbot von Muezzinrufen und Burkas fordert, ist mittlerweile hinreichend bekannt. Laut Programm ist die Bedrohung der als besonders wertvoll erachteten deutschen Leitkultur aber noch viel umfassender.
Die Ideologie des Multikulturalismus, die importierte kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Ihr gegenüber müssen der Staat und die Zivilgesellschaft die deutsche kulturelle Identität als Leitkultur selbstbewusst verteidigen.
Multikulturalismus, für die einen längst Realität, für die AfD eine Ideologie, die es zu bekämpfen gilt. Identität wird zum Kampfziel, bedroht durch eine, so wörtlich, Völkerwanderung historischen Ausmaßes, eine Bevölkerungsexplosion in Afrika und im Nahen Osten und entsprechende
bislang unvorstellbare Wanderungsbewegungen in Richtung der wohlhabenden europäischen Staaten.
So viel zum postfaktischen Stil der AfD, bei dem die Wahrheit einer Aussage hinter den Effekt der Aussage zurückfällt. Die Auseinandersetzungen mit der AfD ein Lackmustest für die deutsche Demokratie? Die Landtagswahlen vom 13. März 2016 ein Einschnitt in der Geschichte der Bundesrepublik, vielleicht gar eine Zäsur? Ja, meint Wolfgang Kraushaar, Politologe und Historiker der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Herr Kraushaar, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sagte am 6. März nach den Kommunalwahlen in Hessen, bei der sowohl CDU als auch SPD die 30%-Hürde klar verfehlt hatten, dass der Wahlerfolg ganz eindeutig das Resultat einer Protestpartei sei. Sie haben sich an diesem Satz gestört, weil die Botschaft lautete, kein Grund zur Beunruhigung?
Ja, in der Tat, so musste man das, glaube ich, wahrnehmen. Das ist ja im Grunde genommen etwas gewesen, was die Message in sich barg, dass sich das Wahlvolk bitte nicht beunruhigen lassen solle durch dieses Ergebnis. Und das Ergebnis war ja für die beiden großen Parteien kläglich, weil sowohl SPD als auch CDU unter 30% verblieben waren. Und ich glaube, dass diese Zurückweisung, der Versuch der Reduktion und Abstempelung des Phänomens AfD, dass es sich bei ihr nur um eine Protestpartei handeln würde, eine Art durchsichtiges Unternehmen ist, insofern nämlich, als es darauf hinausläuft zu sagen, das ist nur ephemer, das ist vorübergehend, das hat keinen Bestand und man sollte es am besten gleich ignorieren.
Die AfD wird auch als rechtspopulistische Partei charakterisiert. Populistisch bedeutet, mit einer Politik der einfachen Lösungen die Gunst des Volkes zu erzielen. Ist das zutreffend oder ist das ein bisschen zu einfach gedacht?
Naja, auch beim Begriff des Rechtspopulismus kann man immer noch davon ausgehen, dass es die Gefahr in sich birgt, man würde der AfD als Parteiphänomen gewissermaßen eine tendenzielle Verharmlosung zusprechen. Denn es wird ja dabei nicht gleichzeitig thematisiert, zumindest die Möglichkeit, dass sich bei einem bestimmten Teil der Wählerschaft, vielleicht auch der Funktionäre der AfD, um exponierte Rechtsradikale handelt. Insofern ist das ja nochmal eine ganz besondere Problemlage und man kann ja nicht davon ausgehen, dass Rechtspopulismus und Rechtsextremismus miteinander identisch seien, dass da eine gewisse Nähe geben dürfte, ist schon begrifflich zu vermuten. Aber der Punkt besteht ja darin, ob wir es nicht sozusagen auch mit Wölfen im Schafspelz zu tun haben könnten.
Und die Mehrheit der AfD-Wähler ist eben auch nicht rechtsradikal. Aber wie steht es eigentlich um ihr Personal, von dem Sie gerade schon angefangen haben zu sprechen? Oder anders gefragt, welche Gefahr geht für die deutsche Demokratie von der AfD aus?
Naja, ich würde nicht gleich in erster Linie von dem Personal sprechen wollen, obwohl es dann natürlich sehr stark, weil wir leben ja alle in einer medialisierten Demokratie, zu tun hat. Der Punkt scheint mir zunächst mal der zu sein, dass mit der AfD eine politische Kraft im Raum steht, die ganz und gar dabei ist, im kommenden Jahr in den Bundestag zu kommen und damit sozusagen für einen Dammbruch sorgen würde, weil es seit 1953 keine exponierten Rechten oder Rechtspopulisten bzw. Rechtsradikale oder Rechtsextreme im russischen Parlament der Republik gegeben hat. Man hatte ja das Problem, wenn man da kurz zurückblicken darf, dass in der ersten Legislaturperiode unter Bundeskanzler Konrad Adenauer zwischen 1949 und 1953 sich eine ganze Reihe von Rechtsextremen, nämlich Alt- und Neonazis, sich im Bundestag in der Tat tummelten. Und dann hat man dem versucht, einen Riegel vorzuschieben durch die Einführung der 5%-Hürde. Das war damals auch gelungen. Und seitdem ist das ja nicht mehr möglich gewesen für die allemal vorhanden gebliebenen Alt- und Neonazis, insbesondere der NPD nicht, die ja aus einem Zusammenschluss von verschiedenen rechten Parteien 1964 hervorgegangen war, das wahrzumachen, nämlich das Ziel, das zentrale Parlament zu erobern. 1969 war die NPD mit 4,3% noch vergleichsweise knapp daran gescheitert. Wäre es der NPD gelungen, hätte es nie eine sozialliberale Koalition geben können. Und das wäre sehr folgenreich für die gesamte Republik gewesen. Und jetzt auf einmal ist die AfD, steht die volle Aussicht vor dem Bundestag und es gibt eigentlich keinen Prognostiker, der sagen würde, dass sie es im Herbst kommenden Jahres nicht schaffen würde.
Aber Sie sprechen von Gefahr. Ich habe noch nicht ganz verstanden, worin besteht die Gefahr? Haben Sie den Eindruck, dass diese Gefahr überhaupt wahrgenommen wird, wenn sogar im Falle des nationalsozialistischen Untergrundes der Rechtsterrorismus als solcher nicht wahrgenommen wurde?
Ja, das ist ein naheliegender und von der etablierten Politik gleichwohl in Abrede gestellter Zusammenhang. Denn man muss diese Dinge wirklich auch in einem großen Spannungsfeld betrachten. Also ich sehe die Schwierigkeit insbesondere darin, dass sich die etablierte Politik diesen Problemzusammenhängen weitgehend verschlossen hat. Sie hat sich immer wieder in Geduld geübt und immer wieder neue Beschwichtigungsformeln versucht zu verwenden. Und jetzt auf einmal ist sie in Dresden vorgestern damit konfrontiert worden, dass es dort auf einmal Schreier gab, die diese so schöne symbolische Einheit dann gestört haben. Aber das war umgekehrt für die Anhänger von Pegida und AfD ja eine willkommene Gelegenheit, genau diesen Einheitsfrieden zu durchbrechen. Und das sind ja Leute gewesen, die gesagt haben, Dresden gehört uns, gehört nicht der Partei oder Spitze von der CDU oder der SPD oder auch nicht der Staatsspitze. Vor allen Dingen, wenn Leute antreten mit der Parole, Merkel muss weg, die sind ja nicht aus auf eine Diskussion oder irgendeine Form von Kommunikation, wie man das auch in dem Zusammenstoß mit Claudia Roth hat sehen können, sondern die vertreten ja ultimativ Positionen, die sehr autoritär sind, die sozusagen ein Statement darstellen. Und das stellt meines Erachtens in der Tat eine neue Qualität dar. Wir haben es mit einer breiten politischen Strömung zu tun, deren Entstehung in den 90er Jahren ja letztlich auch damit zusammenhängt, dass die etablierte Politik keine Antwort darauf zu formulieren wusste, als es diese fremdenfeindlichen Anschläge ja in Serie bereits gegeben hatte und als es dann am Ende der 90er Jahre dazu führte, dass sich in Jena, von Thüringen ausgehend, halt ein nationalsozialistischer Untergrund, das heißt eine rechtsterroristische Struktur hat etablieren können und eigentlich niemand von Sicherheitskräften hat bemerken wollen, dass das, was dort an Anschlägen vor allen Dingen gegenüber Türken verübt worden war, dass das ein Resultat eigentlich einer, wenn man so will, gescheiterten Bekämpfungspolitik oder einer gescheiterten Innenpolitik gewesen ist. Und wir haben heute jedenfalls einen Teil dieser Resultate vor Augen im Entstehen und Vordringen einer neuen politischen Kraft, die sich eigentlich durch kaum noch etwas stoppen lassen wird, jedenfalls bis zum Herbst 2017 nicht.
Wolfgang Krauser, Politologe und Historiker der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, haben Sie vielen Dank. Wir umgehen mit der AfD, die macht allen Parteien Konkurrenz. Und was haben die anderen Parteien der AfD entgegenzusetzen, außer Empörung, Entsetzen und Entäußerungen? Nicht viel. So ganz viel Zeit können sie sich nicht mehr nehmen, denn der Bundestagswahlkampf steht vor der Tür. Die Debatte nimmt Fahrt auf in Berlin, berichtet uns unser Korrespondent Christoph Schelt, der seine Analyse am Tag nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern beginnt, als die AfD-Chefin Frauke Petry folgenden Satz sagte.
Dass in Mecklenburg-Vorpommern möglicherweise der Anfang vom Ende der CDU besiegelt wurde. Aber das ist normal im politischen Geschäft und ich finde, wir sollten aufhören, es zu bedauern, wenn Parteien verschwinden.
Das hat gesessen. Im Schmerz über die Wahlniederlage in Mecklenburg-Vorpommern legt Frauke Petry den Finger in die Wunde der CDU. Dort streitet man solche Zusammenhänge öffentlich natürlich ab. Aber man spürt das Grummeln, das Unbehagen, wenn man Unionsleute in diesen Tagen auf die AfD anspricht. Über die Phase, wo die kleine neue Partei nur irgendwie genervt hat, ist man längst hinaus. Sie ist eine ernste Bedrohung geworden. Wie soll man der AfD begegnen, vor allem im Wahlkampf? Ignorieren? Kaum möglich. Die Themen aufnehmen und der Partei so das Wasser abgraben? Schon eher, aber umstritten. Mitunter wirken die Spitzenpolitiker im konservativen Lager ratlos. Die Linie aktuell uneinheitlich. Die Union entwickelt ihre Strategie erst noch. Die Suche nach dem richtigen Kurs im Umgang mit der AfD hat viel zu tun mit dem Streit über den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik, der CDU und CSU seit Monaten lähmt. Zu dieser Suche gehören auch vereinzelte Vorstöße, wie vergangenen Freitag. Kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit treffen sich Vertreter der CDU in Sachsen und der CSU. Sie wollen die Leitkulturdebatte wiederbeleben. Ein abendländisches Wertefundament wird in einem Papier gefordert. Ein Bekenntnis zu nationalen Symbolen wie Fahne und Hymne. Und Deutsch als Sprache des öffentlichen Lebens, erklärt Johannes Singhammer von der CSU.
Die Gefahren, glaube ich, sehen viele, dass Deutsch als eine Restesprache, der vielleicht zu kurz gekommen ist, ein Dasein fristet, das ist, glaube ich, nicht gut für uns. Und deshalb ein klares Bekenntnis auch zur deutschen Sprache als die Basis der Verständigung im öffentlichen Leben.
Die rechte Flanke dicht machen, das ist die Botschaft dieses Papiers. Eine Variante im Umgang mit der AfD und eine klare Reaktion auf die Erfolge der Rechtspopulisten. Der Europapolitiker Manfred Weber will im Wahlkampf ein Führungsteam mit klarer Aufgabenteilung. Kanzlerin Merkel für die Menschlichkeit, CSU-Chef Seehofer für Recht und Ordnung. Und er rät zu klarer Kante. Ein Wahlkampf ohne Provokation des politischen Gegners sei die falsche Strategie, meint der CSU-Vize. Für klare Kante ist sonst auch Andreas Scheuer immer zu haben. Doch bei seiner Vorstellung einer richtigen Strategie gegen die AfD klingt der CSU-Generalsekretär für seine Verhältnisse moderat. Als einer der wenigen nennt er die politische Konkurrenz, immerhin Auslöser der Debatte, auch beim Namen.
Deswegen werden wir mit eigener Politik überzeugen wollen und die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen und gewinnen wollen, dass es um die Zukunft geht und nicht um bloßen Protest. Die AfD ist für mich Abstieg für Deutschland. Die AfD profitiert momentan von den Defiziten etablierter Politik und ist nicht nur eine Protestpartei, sondern auch eine Defizitpartei.
Noch eine Variante im Umgang mit der AfD. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn sieht das ähnlich. Ein Aufsaugen der AfD-Themen sei auch gar nicht nötig. Die wichtigen Fragen dieser Tage seien doch ohnehin CDU-Kernthemen.
Innere Sicherheit gehört genauso dazu, Aufbau der Polizei, das Thema Integration, Leitwerte. Auch die Debatte über Kinderehe oder Burka sind natürlich zum Teil Einzelaspekte. Aber sie geben ja ein großes Ganzes zusammengefasst über die Frage, wir formulieren, was wir akzeptieren und was wir nicht akzeptieren.
So will Spahn die AfD überflüssig machen. Und auch CSU-Vize Markus Söder will zurück zu den Wurzeln und so Unions Stammwähler abholen. Und die CDU-Chefin? Im Zeitalter des Postfaktischen will Angela Merkel nicht mehr nur mit Fakten kontern.
Ich will dem also meinerseits mit einem Gefühl begegnen. Ich habe das absolut sichere Gefühl, dass wir aus dieser zugegeben komplizierten Phase besser herauskommen werden, als wir in diese Phase hineingegangen sind.
Wie die Wahlkampfstrategie gegen die AfD am Ende wirklich aussehen wird, das ist noch offen. Die Union hat sich ja noch nicht mal entschieden, ob sie gemeinsam in diesen Wahlkampf ziehen will. Die Entscheidung über den Umgang mit der AfD, sie ist zuallererst eine Entscheidung über den Kurs in der Flüchtlingspolitik der Union. Es sind Entscheidungen von zentraler Bedeutung für die Zukunft von CDU und CSU. Noch ist es fast ein Jahr bis zur Wahl.
Strategielos in den Wahlkampf, so viel von der CDU. Wie war das? Provokation des politischen Gegners und mit der eigenen Politik überzeugen? Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik und Namen nach Berlin.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Wie hilfreich ist es denn, wenn Mitglieder der eigenen Regierung, ob sie nun aus der CSU, CDU oder der SPD kommen, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung offen und nachgiebig kritisieren? Wählen die Wähler dann nicht lieber gleich das Original?
So ist es. Und genau das haben wir meines Erachtens im letzten Jahr erlebt. Diese Spaltung, vor allem natürlich der Union, war meines Erachtens desaströs. Ich möchte ein kleines Gedankenexperiment uns einmal vorstellen. Wenn die heutigen Töne eines Andreas Scheuer, der ja durchaus ein wenig geläutert erscheint, so ausgesehen hätten, dass Herr Seehofer sich in den Zeiten der großen Krise an die Seite von Frau Merkel gestellt hätte und gesagt hätte, natürlich haben wir es gegenwärtig mit einer großen Herausforderung zu tun, aber wir CSU bürgen dafür, dass wir mit Recht und Sicherheit in Kürze wieder normale Verhältnisse eintreten. Ich bin ganz sicher, diese Panik, die die AfD-Wähler natürlich wunderbar auf ihre Mühlen gelenkt haben, wäre gar nicht in dem Umfang entstanden. Das heißt, es ist genau das passiert, was der AfD genützt hat. Die CSU hat eingestimmt, ja, hat zum Teil den Diskurs noch forciert. Denken wir nur an das unsägliche Wort von Horst Seehofer. Wir haben es mit einer Herrschaft des Unrechts zu tun. Das war natürlich reine Munition für die AfD.
Sie haben die Obergrenze vergessen. vergessen. Da gibt es also einen Vertrauensverlust bei den Wählern, einen Verlust der Glaubwürdigkeit. Da gibt es enttäuschte, frustrierte Wähler. Was heißt das inhaltlich für die Partei? Nehmen wir noch mal kurz die CDU, CSU. Wir kümmern uns gleich noch mal um die SPD und um die anderen. Muss sie nicht ernsthaft auch darüber nachdenken, ob Angela Merkel noch die richtige Kanzlerin ist?
Das wäre meines Erachtens auch desaströs, denn wir sehen ja gegenwärtig, alle Alternativen, die uns in den Blick kämen, haben bei weitem nicht die Zustimmungswerte einer Angela Merkel. Es ist eine ganz andere Antwort, die gegeben werden muss. Natürlich, die CDU-CSU hat in der Tat, und das ist das große Dilemma, das übrigens aber auch Horst Seehofer vor 2 Jahren noch nicht vehement angesprochen hat, als er von absoluten Mehrheiten mit Angela Merkel geträumt hat und das auch artikuliert hat, die CDU-CSU hat in der Tat einen erheblichen Kern aufgegeben. Wenn wir zum Beispiel vorhin in das Programm der AfD gehört und erinnern. Man muss da aufpassen, das zu schnell in Gänze als völkisch zu beschreiben, denn in Teilen ist es genau der einstige Markenkern, wenn ich beispielsweise an den Wert der Familie denke. Das war vor Jahren noch als Keimzelle der Gesellschaft implizite CDU-Politik. Das müssen wir uns schon bewusst machen. Die Integrationsleistung, von der Wolfgang Krauser gesprochen hat, also die Einbeziehung konservativer Kräfte mit dem alten Strauß-Diktum, rechts von uns darf nur noch die Wand sein, also keine andere rechte Partei. Diese Integrationsleistung hat die CDU-CSU in den letzten Jahren nicht mehr geleistet. Mit der Fluchtfrage ist das aufgebrochen und seitdem haben wir diese Rechtspartei. Und ich glaube, die CDU-CSU wird schon versuchen müssen, Teile davon wieder zurückzuerobern durch argumentative Begründungen. Aber wahrscheinlich haben wir es in Zukunft damit zu tun, dass diese Rechtspartei sich bei der nächsten Wahl tatsächlich etabliert.
Aber gucken wir nochmal auf die andere große ehemalige Volkspartei SPD. Müsste die nicht auch darüber nachdenken und nicht so lange, warum sie nicht mehr die Partei der Arbeiter und der kleinen Leute ist und wie sie die Wähler zurückgewinnen könnte?
Das ist ja die eigentliche Ironie der Geschichte. Die AfD, die eigentlich und übrigens programmatisch noch immer als neoliberale Partei gestartet ist, und wenn wir uns das Parteiprogramm in dieser Hinsicht einmal anschauen würden, würden wir feststellen, dass dort weiterhin massiv neoliberale klassische Intonation ist. Einfacher Steuersatz, 3 Etappen, das heißt also eine Entlastung der Gutverdienenden, faktisch also das Zweite ist so etwas wie massive Deregulierung, der schlanke Staat. Trotzdem schickt sich die AfD mittlerweile an, die Partei der Kümmerer zu sein, also so etwas wie die Partei des kleinen Mannes, der kleinen Frau. Ja, Frau Petri geht ja sogar so weit, und das ist schon fast infam, sich als die Partei des sozialen Friedens auszurufen, obwohl sie bis vor kurzem noch vehement beispielsweise gegen einen Mindestlohn gewesen ist. Das heißt, die AfD attackiert gegenwärtig die beiden linken Volksparteien, und ich sage dezidiert beide, denn es ist genauso die Linkspartei im Osten, die ja dort noch immer Volkspartei ist, die momentan darunter leidet, dass auch dort, vor allem natürlich bei der SPD, der Markenkern vor allem in der Schröder-Ära von Hartz IV und Agenda 2010 aufgeweicht ist und dass dezidiert der Kontakt zu den einfachen Leuten verloren gegangen ist. Und dort kann dezidiert die AfD mit ihrer Angstmache einbrechen. Und das ist vor allem deswegen auch eine Herausforderung für die linken Parteien.
Die großen Parteien und auch die Linke beispielsweise dürfen sicherlich nicht der Versuchung erliegen, die AfD rechts zu überholen, sofern das überhaupt noch geht. Aber Ihr Fazit nochmal für alle. Wie sollen die Parteien mit der AfD umgehen? Ignorieren geht nicht, das Gespräch suchen, Kante zeigen, sich klar abgrenzen, sich gemeinsam auf den demokratischen Kern besinnen? Was?
Sie müssen vor allem sich auf ihren jeweiligen Markenkern wieder besinnen. Und sie müssen vor allem eines zukünftig wieder leisten. Das ist die große Herausforderung. Sie müssen beide wieder auch leisten, eine echte Alternative im politischen Geschäft zu Wege zu bringen. Denn wir müssen uns eines bewusst machen. Das große Defizit ja gerade auch der linken Parteien war und ist es noch immer, dass sie, obwohl sie 2005 und auch 2013 durchaus in der Lage gewesen wären, gemeinsam zu koalieren, ich meine SPD, Linkspartei und Grüne, sie es nicht zustande gebracht haben. Und der größte Coup der Alternative für Deutschland ist ihr erstes Wort. Das müssen wir uns immer bewusst machen. In einer Zeit, da andere Alternativen zum gegenwärtigen großen Koalitionsbetrieb nicht da sind, war die Besetzung dieser Alternative mit dem Begriff der Alternative für Deutschland fast schon genial. Wenn es also zukünftig zu einer Revitalisierung der Demokratie kommt, ähnlich wie Wolfgang Krauser das mit Blick auf die 60er Jahre beschrieben hat, dann, wenn es wieder einen Übergang zu normalen Koalitionen kommt, am besten zu einer linken Koalition, im nächsten Falle, wenn Angela Merkel, von deren Wiederwahl ich ausgehe, dann eines Tages doch abtreten soll, dann müsste es wirklich politische Alternativen geben. Wenn diese da sind, wird sich auch diese vermeintliche alternativlose Alternative für Deutschland hoffentlich eines Tages erledigt haben.
Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Haben Sie vielen Dank. Standpunkt gesucht vom Umgang mit der AfD. Das war unser Tag mit einer Analyse, die uns wichtig war und die wir unbedingt loswerden wollten. Zum Schluss lassen wir Jennifer Rostock ran mit ihrem Song Wähl die AfD, für den sie unter anderem einen Drohbrief von einem Unbekannten bekam, der ihr das Schreiben direkt in den Briefkasten geworfen hatte, mit den Worten: Genau wegen solcher Schlampen wie dir wähle ich die AfD. Vielleicht hört er ja jetzt noch mal genau hin und ändert seine Meinung. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.
Bist du alleinerziehend und willst nicht, dass der Staat dich unterstützt, dann wähl die AfD. Willst du eine Steuerpolitik, die nur dem Großverdiener nützt, dann wähl die AfD. Willst du, dass man Sozialleistungen kürzt und sowieso? Was spricht schon gegen Arbeit, unser Mindestlohnniveau? Bist du bereit, auch noch mit 67 nicht in Rente zu gehen? Okay, dann wähl die AfD. Aber nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selbst.